Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer weiteren Folge Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft von der Agritechnica 2025 in Hannover. Wir sind jetzt am Stand der DLG und Thilo, wen haben wir bei uns?
Ja, Thomas, wir freuen uns ganz besonders, dass wir hier in so einem schön improvisierten Pop-up-Studio sitzen, quasi unter freiem Himmel mit allen Messegeräuschen im Hintergrund. Super. Und bei uns sitzt Hubertus Peto als DLG-Präsident. Also ganz große Freude, dass du uns hier Rede und Antwort stehst, wir dir mal ein paar Fragen stellen dürfen zur Agritechnica und auch ein bisschen zur DLG. Herzlich willkommen. Sag gerne mal ein bisschen was über dich. Wir fragen am Anfang immer, wer bist du, was kannst du?
Ja, also ich bin Hubertus Peto, ich bin in allererster Linie Landwirt in der Nähe von Rostock auf einem Ackerbaubetrieb, den wir da bewirtschaften. Meine Frau und ich seit 2005 und die Familie seit 1991. Ich bin geboren in Schleswig-Holstein, da aufgewachsen, da studiert, daher kennen wir uns. Und im Nebenberuf, weil es in Mecklenburg total einfach ist, einsam ist, bin ich Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Das ist ein Fachverein mit 30.000 Mitgliedern mit dem Thema Fortschritt in der Landwirtschaft, also genau eurem Podcast-Thema. Und ich glaube, ich habe jetzt das Stadium erreicht, wo ich für das, was ich so alles mache, nicht mehr ganz genug kann. Aber das müssen andere beurteilen.
Ja, vorneweg und interessiert uns natürlich so als Messebesucher, wie empfindet man so als DLG, die du ja repräsentierst, die Messe dieses Jahr? Gut besucht, viele Aussteller. Wie ist so die Resonanz von beiden Seiten?
Also wir haben das Konzept der Messe natürlich stetig immer verändert und angepasst. Bei dieser Messe, das haben ganz, ganz viele mitbekommen, ist das Tagekonzept etwas durcheinander gerüttelt worden, auch einfach mal, um was Neues zu versuchen. Da müssen wir jetzt noch weiter dran schärfen. Da gab es einige Unwuchten, aber insgesamt ist tatsächlich die Agritechnica ein völliges Unikat in der internationalen Messewelt. Das ist die einzige Messe, die nach Corona regelmäßig wächst, die heute Rekorde macht und wo die Leute nach wie vor einen riesen Spaß dran haben, sich Investitionsobjekte anzugucken, andere Menschen zu treffen. Und das beruhigt uns natürlich enorm. Wir glauben, wir haben da nicht alles falsch gemacht. Ich finde, den wesentlichen Punkt bei der Agritechnica muss man darin sehen, dass wir hier ein Motivationscamp 7 Tage mit 400.000 Leuten machen, um die deutsche Landwirtschaft in eine Aufbruchsstimmung zu bringen, die sie, glaube ich, dringend braucht. Und wenn wir da unseren kleinen Teil zu beitragen können, dann wäre das schon ganz schön toll.
Du sprachst gerade die Weiterentwicklung an. Ich glaube, ein neuer Punkt war dieses Jahr oder sind die Thementage. Habe ich das richtig verstanden? Was ist die Idee dahinter? Einmal so für die Zuhörer, die nicht anwesend sein können.
Bisher war es ja so, dass die ersten beiden Tage, Sonntag, Montag, Exklusivtage waren für den Handel, so hieß das, und dass die restlichen Tage frei und offen waren für die Allgemeinheit. Es gab den Wunsch von diversen Ausstellern, dieses Exklusivtag-Konzept etwas auszudehnen, weil die Messe eben schon sehr stark frequentiert ist. Und deshalb haben wir uns entschlossen, am Sonntag einen Familientag und Pressetag und Innovationstag zu machen. Am Montag, Dienstag, die eigentlichen Business Days heißen sie jetzt, also die eigentlichen Händlertage, um dann ab Mittwoch die Messe für die Allgemeinheit zu öffnen. Und das macht es natürlich etwas komplizierter für den normalen Messebesucher, der seit 30 Jahren zum Beispiel am Dienstag oder am Montag als DLG-Mitglied auf den Stand, auf die Messe geht. Diese Umstellung ist eine Herausforderung und ja, ich glaube, wir werden das Konzept auch nicht exakt so lassen, wie wir es jetzt gemacht haben, weil die Eintrittspreise am Montag und Dienstag natürlich schon viele dazu veranlasst haben, sich andere Tage zu suchen. Und wir eigentlich bei dem Besuch, den wir hier haben, versuchen müssen, die Tage gleichmäßig für die Leute attraktiv zu machen.
Wo würdest du sagen, liegen dieses Jahr die Themenschwerpunkte bei den Ausstellern, beziehungsweise was sind so die Top-Trends, die man hier vielleicht sehen kann auf der Agritechnica?
Also ich finde es total interessant, verglichen mit der letzten Agritechnica 23, würde ich sagen, ist der gesamte Bereich Digitalisierung, neue Verfahren, Robotik, Pflanzenerkennung, Spot-Spraying, diese ganzen Bereiche, die auch sehr nachhaltigkeitsgetrieben waren, dass das etwas weniger geworden ist. Und es geht wieder mehr auf die Kombination von Digitalisierung und Mechanik. Wir sehen ja viele mechanische Konzepte. Die beiden Goldmedaillen haben ja nichts mit digital zu tun. Da ist eine Presse mit einem neuen Knoter und einem neuen Antriebskonzept. Und da ist ein Traktor mit einem halben Vario-Getriebe in jedem Rad. Das sind die goldprämierten Innovationen. Das zeigt das so ein bisschen. Das zeigt, dass es auch im rein mechanischen Bereich noch Potenzial gibt für Weiterentwicklungen, für Fortschritte. Und wenn man mal sieht, wie zum Beispiel der Schlepper mit dem Müller-Ewi-Getriebe, wo der hochfahren kann, da sieht man schon, dass es da auch noch gewaltiges Potenzial gibt.
Das hat man ja eigentlich schon 2023 gesehen. Da war ja zum Beispiel auch der New Holland Drescher, der war ja da auch ganz weit vorne. Das war ja auch nochmal ein richtiger technischer Quantensprung. Und ich glaube, wir beide kommen ja, also ich als Schleswig-Holsteiner und du als Mecklenburger aus Regionen, wo man immer gedacht hat, ja, bei der Dreschertechnik, das sind eigentlich nur so minimale Dinge, die sich nochmal verändern können. Und das war da ja auch schon echt ein Quantensprung, den es da nochmal gegeben hat. Das war ja schon gigantisch. Wie hast du so das Gefühl, wie wird das so angenommen von den Fachbesuchern? Reflektieren die das so ein bisschen, diese Goldmedaillen? Oder stellt man manchmal fest, Mensch, die haben eigentlich doch andere Ideen, haben andere Interessen? Oder passt das immer alles so auch ganz gut zusammen?
Also man muss das, glaube ich, unterscheiden. Ich glaube, für das, wenn ich hierher fahre, dann laufe ich ja zunächst mal zu Hause über den Betrieb, lasse das letzte Jahr Revue passieren und sage, Mensch, was sind deine Punkte? Was willst du sehen? Wo willst du was verändern? Das ist ja die eine Hälfte des Messebesuchs. Die andere Hälfte ist, dass ich natürlich Neues sehen will, auf das ich von selber gar nicht komme. Und da hilft ja eine Medaille gewaltig, weil dann habe ich das nämlich vorher schon fünfmal in der Zeitung gelesen, habe ich mir auf jeden Fall in der Agritechnica-App da einen Punkt gesetzt und will dahin. Und ich muss auch sagen, insbesondere wenn du sagst, zum Beispiel New Holland Gold Medaille 23, das ist auch in der Fachcommunity so hoch und runter diskutiert worden mit allen Pros und Cons und mit allen Vermutungen, dass das, ich sehe das bei uns in der Region, den Händlern und auch den Betrieben die Entscheidung erleichtert hat, das Ding zunächst mal auszuprobieren. Ne?
Jetzt ist ja bei der ganzen Innovation, die hier vorgestellt wird, der Kram, der da so gezeigt wird, auch nicht umsonst. Also Innovation kostet ja auch immer Geld. Und in Anbetracht der Lage, wie es im Moment ist, du bist Ackerbauer. Die Situation ist in den letzten zwei Jahren nicht so wahnsinnig rosig gewesen. Zumindest wird mir das von den Ackerbauern in meinem Umfeld so zurückgespielt. Bei der Milch haben wir ein Auf und Ab. Letztes Jahr war gut, aber auch davor haben wir viele schlechte Zeiten gehabt. Inwieweit schätzt du das ein, dass die Innovationen, die hier sind, auch tatsächlich von der Branche überhaupt bezahlt werden können? Also auch wenn ich sehe, dass ich ja vieles brauchen kann und vieles auch mich beeindruckt und ich das total toll finde, muss ich sie aber trotzdem auch irgendwo einen Mehrwert mir daraus ziehen können. Und das ist ja in Anbetracht A, der Marktlage und B, der politischen Situation, die ja auch unsicher ist, wie lange nicht, finde ich zumindest, nicht so ganz einfach.
Also ich sehe natürlich deutlich, dass Technik wahnsinnig viel teurer geworden ist. Mein Kritikpunkt ist aber gar nicht der, dass der Preis für einen Mähdrescher jetzt in den letzten drei Jahren um 40% gestiegen ist für das im Prinzip identische Modell, sondern ich muss ja den Mähdrescher nicht bezahlen, ich muss ihn finanzieren. Das heißt, ich muss eine Amortisation aus dem Einsatz kriegen. Und das ist eigentlich eher der Kritikpunkt, dass die Sprünge in der Leistung, in der Produktivität der Maschine, die müssen in einem Verhältnis zum Kaufpreis stehen. Und wenn man das mal so beim Thema Mähdrescher sieht, dann muss man eben sehr aufpassen, dass jetzt so diese Maßzahl Investitionskosten pro Tonne Jahresdruschleistung, dass die nicht aus dem Ruder laufen. Weil ja unsere Produkte, der Weizen, der kostet ja irgendwie komischerweise genauso viel wie vor fünf Jahren. Und deshalb gibt's da schon eine wirkliche Unwucht. Die sieht man auch. Und ich glaube, für die Betriebe ist die große Herausforderung, über Zusammenschlüsse, Kooperationen, über eine bessere Arbeitsverfassung, über vielleicht ein vernünftig finanziertes Flächenwachstum, über eine Sonderkultur, einfach die Produktivität im Betrieb zu steigern, um diese Investitionen stemmen zu können.
Ist das ein Punkt, den ihr als DLG platziert bekommt, sowohl bei den Herstellern, wenn die sich hier zum Beispiel einbuchen, ihr werdet ja mit Sicherheit auch mal Gespräche haben mit den Herstellern, wie auch bei der Politik, dass diese, ja, diese Kostensteigerungen irgendwo nur schwer wieder aufzufangen sind?
Ja, also wir reden natürlich bei den Ausstellern nicht über deren Produktpreise. Und wir sind als DLG ja ehrlich gesagt auch nicht dafür bekannt, dass wir es irgendjemandem übel nehmen, wenn er nimmt, was er kriegen kann. Das tun wir ja übrigens als Landwirte auch nicht. Also ich kenne eigentlich keinen, der als die Milch 60 Cent kostete, bei der Molkerei angerufen hat und gesagt, ich habe hier noch was für 42, willst du das haben? Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Aber wir haben natürlich dann interessante Gespräche, wenn die Hersteller der Auffassung sind, dass die Quadratmetermieten auf der Agritechnica eigentlich zu hoch seien. Dann kann man natürlich relativ leicht argumentieren und sagen, legt mal eure drei Preislisten von den letzten drei Jahren nebeneinander und guckt mal, ob das nicht vielleicht genau dasselbe ist wie die Quadratmeterpreise hier. Ich glaube, am Ende laufen wir alle in eine Inflation und wir als Bauern sind wieder gekniffen, weil die Kosten schneller inflationieren als unsere Produktpreise.
Bei dem, was du gerade beschrieben hast, so mit dem Wandel, also dass Betriebe sich zusammenschließen, all diese Dinge, man hört ja oft in der Diskussion so um Agrarpolitik, wird ja immer dieses Wachse oder Weiche als negatives Schlagwort in den Ring geworfen. Der Strukturwandel wird ja immer eher negativ belegt. Aber wenn ich das höre, was du so sagst, ist das ja eigentlich doch eine sehr, sehr positive Darstellung des Strukturwandels. Also der Strukturwandel ist ja eigentlich was notwendig ist, um diese notwendigen Wachstumsschritte hinzukriegen, die jetzt technisch, wie Thomas gerade angesprochen hat, natürlich wahnsinnig teuer sind, aber die ja am Ende, wie du gerade gesagt hast, den Weizenpreis auch ja in der Region irgendwie für uns auch noch akzeptabel machen. Also und dem Verbraucher damit die Lebensmittelpreise auch ja, quasi stabilisieren. Meinen wir jedenfalls, wenn wir über unsere Agrarrohstoffe reden. Du bist ja nur als DLG-Präsident und das ist vielleicht so ein bisschen eine kleine Überleitung. Ihr seid ja eigentlich weit an der Wertschöpfungskette vertreten. Und du sagst es gerade, der Weizenpreis ist immer noch gleich. Aber wenn ich heute in den Supermarkt gehe und kaufe einen Liter Milch, dann hat er sich um 40-50% verteuert. Brot ist auch ungefähr in dem Bereich gestiegen. Wie seht ihr das so als DLG? Wo hakt das eigentlich? Der Landwirt, der immer noch mit denselben Preisen auskommen muss, der Handel, der gefühlt sich die Taschen vollstopft, ich sag's jetzt mal ganz platt, und der Verbraucher, der das alles bezahlen muss.
Ja, also das natürlich bewegt uns das, dass die Wertschöpfungskette anscheinend nicht mehr so effizient funktioniert, wie sie das in der Vergangenheit getan hat. Man muss allerdings auch bedenken, auch für den Lebensmitteleinzelhandel gibt es enorme Kostensteigerungen links und rechts. Da, wenn man alleine mal sieht, wie Löhne, was Personal heute bedeutet, auch die Tatsache, dass man ja auch teilweise gar keins mehr findet, die ganze Logistik dahinter, Lebensmittelverarbeitung, alles das sind Dinge, die auch eine erhebliche Kostensteigerung haben. Ich würde mal so über den Daumen sagen, dafür geht schon ein größerer Teil des Mehrerlöses aus den höheren Preisen an der Ladentheke drauf. Nichtsdestotrotz wird, und das ist eine Marktstrukturfrage, im Lebensmitteleinzelhandel, denke ich mal, gutes Geld verdient aktuell. Andererseits fällt mir nicht wirklich etwas ein, was wir als Bauern daran ändern können. Es sei denn, wir beide machen jetzt die nächste Lebensmittelkette auf und gehen in die offensive Konkurrenz, was ich mir dann auch erstmal stark überlegen würde. Und deshalb glaube ich, das Einzige, was wir machen können, ist auf den Betrieben die Kosten im Griff haben, gute Geschäftsmodelle überlegen. Wenn man irgendwas an Möglichkeiten hat, links und rechts als Betriebszweig, sei das erneuerbare Energie, sei das immer noch in der Nähe der Ballungsräume, die Direktvermarktung, Vermietung, also Urlaub auf dem Bauernhof. Ganz, ganz viele Felder gibt es, die man ja sozusagen dann als bessere Faktorauslastung in das Betriebskonzept einbeziehen kann. Das müssen wir machen. Weil das andere kriegen wir nicht gedreht. Das wird nichts werden.
Es gab ja, vielleicht mal so als direkte Nachfrage dazu, es gab ja so ein bisschen als Reaktion damals auf die Bauernproteste, dann entwickelte sich ja der Agrardialog, in dem ich ja auch mal ein bisschen mit drin gesessen habe. Und daraus entstanden ist ja die ZKHL. Frage, gibt's die eigentlich noch und macht das vor dem Hintergrund, was du gerade erzählt hast, eigentlich überhaupt Sinn, noch in so einem Konstrukt da irgendwie zusammenzuarbeiten?
Ja, also ich glaube, die ZKHL ist ja eine Verbändeplattform. Und ich denke mal, es ist nicht gut, wenn man diese Themen ausschließlich mit Verbänden bespricht. Da müssen Unternehmer an den Tisch. Also ich rede ja viel lieber mit Herrn von Laue von Edeka über diese Themen, wie mit dem BVLH-Geschäftsführer, weil ich da jemanden habe, der hat zumindest dasselbe Koordinatensystem wie ich. Dasselbe gilt übrigens für unsere berufsständische Vertretung. Um auf deine Frage dann direkt zu kommen, ich glaube, ein ZKHL ist sicherlich eine wichtige Dialogplattform, aber die wird uns diese Probleme nicht endgültig lösen.
Aber wenn du sagst, wir haben außer einer Optimierung, was ja schon irgendwie seit, so lange wie ich denken kann, gepredigt wird, und eine Spezialisierung in bestimmten Bereichen, wobei auch jede Nische eigentlich nur Spaß macht, wenn ich alleine drinne sitze. Wir haben es selber ausprobiert, wir haben mal eine Zeit lang Wasserbüffel gehalten. Das war auch nur witzig alleine und als es dann mehr wurden, dann war da die Luft auch raus. Aber das kann doch nicht die Antwort sein, dass wir noch, also ich meine, diese Optimierungsschraube ist ja auch irgendwann mal zu Ende. Und gerade auf den konventionellen Betrieben, die eigentlich ja die Masse der Menschen ernähren müssen, das tun ja nicht die Nischenbetriebe, sondern die Masse der Menschen in den großen Städten wird ja von den konventionellen Großbetrieben ernährt. Also mir fehlen dann irgendwann auch die Fantasie, wo das Ganze dann noch hinführen soll und wie es bezahlt werden soll, wieder bei dem Thema.
Ja, wir kommen dann jetzt zum hässlichen Teil der Veranstaltung. Also zunächst mal, es gibt diesen hässlichen Witz von den beiden, die durch den Wald laufen und vom Bären verfolgt werden. Ne? Wo der eine sagt, wir sind nie so schnell wie der Bär und der andere sagt, du Dussel, ich muss ja auch nur schneller sein als du und nicht schneller als der Bär. Und das ist also, das ist eigentlich kein Witz, sondern das ist ja die Realität. Am Ende gibt es eine große Spanne im Erfolg, im unternehmerischen Erfolg zwischen identischen Betrieben. Das wissen wir aus der Beratung und auch über Jahrzehnte. Und es wird immer eine Schwelle geben, derer, die es langfristig in ihrer aktuellen Konstitution nicht schaffen und die dann sich einen Weg des Umstiegs, des Ausstiegs suchen müssen. Das ist ganz normal, wenn man es mal sieht, wenn ich heute auf 1600 Hektar drei Leute beschäftige, dann muss man das ja nur einmal ins Verhältnis setzen. Und dann ist eben die Arbeitskapazität auf einem durchschnittlichen Betrieb, sagen wir mal in Schleswig-Holstein mit 300 Hektar, schwierig darzustellen. Den muss ich dann ganz alleine machen, Thilo, und kann eigentlich keinen mir leisten, noch nie mal einen morgens zum guten Morgen sagen. Und das ist ja keine erstrebenswerte Situation. Deshalb wird der Strukturwandel, und das ist die Antwort auf deine Frage, wird dann am Ende der letzte Ausweg sein für die Betriebe, die ja das Rennen verlieren. Wir sind als DLG ja frei genug, als Nichtverband so etwas offen anzusprechen. Ich kann aber auch wunderbar verstehen, dass es ganz, ganz viele Gruppierungen gibt, angefangen mit dem Deutschen Bauernverband über viele Parteien, die diese schmerzhafte Wahrheit noch ein bisschen weiter rausschieben wollen. Ich stelle dann bloß die Frage, wie geschickt ist es eigentlich, das immer weiter rauszuschieben, wenn wir doch wissen, dass es am Ende dazu führen wird, dass wir in Deutschland mit 60.000 Vollerwerbsbetrieben diese Bevölkerung ernähren werden und dass alle anderen sich was anderes suchen müssen.
Der Bauernverband spricht das Ganze ja wahrscheinlich noch am ehesten von allen Interessenvertretungen an, wenn ich das so mitkriege. Da gibt es ja ganz andere, die da deutlich zurückhaltender sind oder in ein ganz anderes Horn blasen. Aber wie passt dieser Strukturwandel denn zusammen mit dem, was die Politik predigt und der Verbraucher ganz offensichtlich zumindest in Umfragen fordert?
Nee, das passt dadurch zusammen, dass sowohl bei Politik als auch Verbraucher niemand ein Problem damit hat, wenn zwischen Anspruch und Wirklichkeit ein Abgrund klafft. Und das siehst du ja jetzt gerade, also es gibt ja namhafte Parteien, da steht auch ganz vorne in der Agraragenda, wir wollen die Hofnachfolge attraktiv machen, wir wollen die Betriebsnachfolge fördern. Und das Beste, was ihnen dazu einfällt, ist eine Erbschaftssteuer. Da verstehe ich auch nicht so ganz, wo da die Linie hinführen soll. Und also ich glaube tatsächlich, wir haben keine Lobby ernsthaft, wenn es zum Schwur kommt, für eine Konservierung der heutigen Agrarstruktur auf Teufel komm raus, weder bei Verbrauchern noch bei der Politik. Das wird natürlich dadurch ein bisschen noch bitterer, weil es Länder gibt, zum Beispiel Österreich, wo das so ist. Wo es ein Commitment von Politik und Gesellschaft gibt, die sagen, wir wollen unsere Bauern behalten. Das strahlt ja auch so ein bisschen nach Bayern rein. Und Aber ich glaube, bei uns in Norddeutschland und in ganz großen Bereichen der Republik haben wir diese Lobby nicht und da müssen wir mit dem Strukturwandel leben.
Aber wie können wir denn dieses offensichtliche Missverständnis in der Kommunikation auflösen? Also das würde ja im Grunde bedeuten, dass wir auch irgendwie offensiver an den Verbraucher rangehen müssen oder an die Politik und sagen, so wie ihr das macht, gibt es die Landwirtschaft so, wie sie heute ist, in 5, in 10 Jahren nicht mehr. Dann sind wir bei den, wie du sagst, 60.000 Vollerwerbsbetrieben.
Ja, also verstehe mich nicht falsch, aber ich fürchte, wir haben da keine Möglichkeit, weil ja noch nicht mal Politik und Gesellschaft ernsthaft eine Möglichkeit haben, das aufzuhalten. Wenn die Technik, die Betriebsorganisation, der Pflanzenbau, die Logistik es hergibt, dass ich morgen alleine 400 Hektar im Nebenerwerb mache, gibt es bei uns in Mecklenburg jede Menge. Mein Zuckerrüben-Saatgutverkäufer macht nebenbei 350 Hektar. Solange das sich dahin entwickelt, ist das nicht mit Gewalt aufzuhalten. Es sei denn, man versucht zum Beispiel mehr Wertschöpfung in die Betriebe zu bringen. Das sehen wir gerade, was passiert. Ganz, ganz viele kleinere Betriebe bei uns haben gesagt, ich fange mit Kartoffeln an. Ich war gestern bei Grimme und Philipp Grimme sagte, also wir haben uns jetzt nicht groß beschwert. Nee. Aber jetzt stehen wir vor diesen 2 Millionen Tonnen, die da irgendwie übrig sind in Deutschland. Und es gibt kein Geld mehr. Und sogar diejenigen, die in der Vergangenheit von Kartoffeln als kleinerer Betrieb gut gelebt haben, gucken in die Röhre. Spätestens nächstes Jahr. Ne? Deshalb glaube ich tatsächlich, wir müssen, also mir geht es so, ich gucke relativ genau bei mir in die jüngere Generation und sage, Jungs, wenn einer von euch das wirklich machen will, der muss wissen, diese Story mit dem Bär, ne? Das wird dein Leben bestimmen. Und ich weiß nicht, ob da immer alle auch ehrlich genug sind.
Kann die DLG da und oder vielleicht auch die Agritechniker im Speziellen oder überhaupt eure Leitmessen hier in Hannover auch als Brücke ein Stück weit dienen, um das, was du gerade beschrieben hast, dem Verbraucher vielleicht auch näher und begreiflicher zu machen, dass er versteht, dass das wahrscheinlich der einzige Weg ist, wo es hinlaufen kann?
Ja, natürlich. Wir zeigen hier Innovationen, die vorwiegend Produktivitätssteigerungen sind. Bestes Beispiel ist, ich kann mir natürlich auch überlegen, ich bin jetzt noch keine 60, ich könnte ja die nächsten 15 Jahre mit einem von meinen Jungs den Laden zu zweit machen. Dann kaufen wir einen 48 Meter Spritze, eine 9 Meter Drillmaschine und machen bald jeder irgendwo 2000 Stunden, damit kriegen wir das fertig. Ein paar Ernzehelfer im Sommer. Und das ist die Technik, die wir hier zeigen. Und was wir dann natürlich machen können, ist bei den Verbrauchern die Akzeptanz dafür zu steigern, dass das ein zwangsläufiger Weg ist und dass man dann damit leben muss, dass dann eben eine Riesenmaschine übers Feld fährt, dass dann chemischer Pflanzenschutz gemacht wird, dass man Mineraldüngung macht. Vielleicht ist das die Möglichkeit, aber es ist eigentlich nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, den Betrieben zu zeigen, wie könnt ihr die Herausforderung von morgen mich mit den Maschinen lösen.
Naja, wir haben ja in der Werbung ganz oft dieses Bild, was immer gezeichnet wird von dem Fachwerkhaus mit diesem einen Schwein davor auf der Wurstpackung. Das wird ja gerne mal zitiert. Und am Ende zeigt das dem Verbraucher ja ein Bild, von dem du gerade sagst, eigentlich ist das nicht zukunftsfähig. Ich möchte dir da ein bisschen widersprechen. Ich glaube, wenn wir als Landwirte auch den Strukturwandel verstehen und ihn akzeptieren, können wir doch, glaube ich, in der Lage sein, unsere Betriebe, auch wenn sie klein sind, so umzustrukturieren, dass wir eine Chance haben. Das heißt ja nicht, dass ich als Landwirt selber mir wieder einen Trecker kaufen muss, sondern ich muss einfach akzeptieren, dass den Trecker vielleicht ein anderer hat. Und ich gehe in eine Gemeinschaft und dafür muss ich keine 1000 Hektar haben, sondern das schaffe ich ja auch heute mit meinen 50 Hektar Ackerbau, die ich noch habe. Meine Veredelung drauf, baue dann ordentlich einen Hähnchenstall hin. Aber dann muss ich da vielleicht auch ein Foto draufkleben von 30.000 Hühnern im Stall, um dem Verbraucher mal zu sagen, so ist die Realität. Und anders werde ich nicht überstehen. Aber dann habe ich natürlich als kleiner Betrieb schon eine Chance. Ich muss mich nur in den Strukturwandel einbauen.
Am Ende ist ja Betriebsgröße keine Frage von Fläche, sondern von Wertschöpfung. Und wenn man das hinkriegt, wie du sagst, Tierhaltung war immer das Ventil bei Flächenknappheit, noch wieder Arbeitskapazität zu verzinsen, noch wieder Kapital zu verzinsen und damit ein Einkommen zu erwirtschaften. Ich denke, da werden wir auch im Bereich zum Beispiel Vertical Farming, zum Beispiel auch Tierhaltung, insbesondere Geflügel, noch viele Chancen haben. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann alle, wenn wir das also über die normale Fachcommunity hinaus promoten und sagen jetzt, dass das Heil aller zu kleinen Ackerbaubetriebe ist die Kartoffelproduktion, dann kommt dasselbe dabei raus, wie jetzt gerade passiert ist. Das Geheimnis liegt darin, dass es für jeden eine andere Nische gibt und für jeden eine andere bessere Möglichkeit, Wertschöpfung in den Laden reinzukriegen. Und das kann auch ein wirklich gepflegter Nebenerwerb sein, so wie du sagst, dass man sagt, also ich habe jetzt meine Kompetenzen vielleicht auch in der Steuerberatung, ich meine Steuerberatungskanzlei und mache meinen Ackerbaubetrieb als Ausgleich, als Work-Life-Balance im Nebenerwerb. Auch das ist, kann ökonomisch total sinnvoll und stabil sein.
Wo siehst du die Zukunft der Landwirtschaft, haben wir schon drüber gesprochen, aber die Zukunft der Agritechniker? Was ist deine Vision, Agritechniker, ich sag mal 2035, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ob da eine ist, aber könnte hinkommen. Du sagtest ja, ihr seid eine Ausnahme auf dem internationalen Markt mit dieser Messe.
Ja, diese Ausnahme ist natürlich nicht das Verdienst der Agritechniker, sondern das Verdienst der Spezialität unserer Branche. Wir sind ja irgendwas als landwirtschaftliche Maschinenkäufer zwischen Konsument und Business. Und das hält diese Messe hoch und das wird, das ist meine feste Überzeugung, wird auch so bleiben. Wir werden auch 2035, die Agritechniker sind immer im ungeraden Jahr, werden wir eine Agritechniker machen. Ich weiß nicht, ob wir sie dann noch in Hannover machen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Ich weiß nicht, ob wir sie dann noch alle 2 Jahre machen. Ich weiß auch nicht, wie groß wir sie dann machen. Aber was ich sicher weiß, ist, dass sie der Platz sein wird, wo die gesamte Branche sich versucht, über die Trends, über die Entwicklungen in der Maschinentechnik zu informieren und das zu übersetzen in Konzepte für den eigenen Betrieb. Und das ist ja auch das, was hier so faszinierend ist. Nicht für jeden ist der Nexart etwas, aber es ist eine spannende Entwicklung und man sieht, ups, also wenn ich richtig flächenstark bin, dann mache ich mit Summverfahren nochmal einen richtigen Schritt. Wenn ich das vielleicht nicht bin, muss ich sehen, dass ich mich in anderen Bereichen verstärke. Und das wird die Bedeutung dieser Messe bleiben. Und ich bin dann ziemlich sicher, ich bin da nicht mehr Präsident, aber dass wir dann diese Messe hier noch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes feiern werden, weil das ist ja der zweite Punkt. Es geht hier natürlich auch um Maschinen und Innovation, aber es geht hier ganz, ganz doll um Menschen. Und alleine, wenn wir uns hier treffen, 30 Jahre nach dem Studium und ganz, ganz viele kultivieren das ja richtig, kommen mehrere Tage, verabreden sich, morgen Abend ist eine dicke Party. Das werden Menschen auch in 10 Jahren noch wollen.
Es ist ja sogar schon 35 Jahre her, dass du mein Vorgesetzter bei der Bundeswehr warst. Ja, die Zeit vergeht. Ich weiß nicht, ob ich das richtig beobachtet habe, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie hoch die Ausstellerzahlen oder wie die Entwicklung da ist. Aber wenn man so vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren irgendwie über die Agritechniker gelaufen ist, dann waren das relativ viele Schlepper-Aussteller. Es gab Flüge, es gab Bodenbearbeitung. Aber ich glaube, das Angebot ist doch deutlich bunter geworden. Also gerade, obwohl wir einen Strukturwandel erleben und obwohl vielleicht die Betriebsstruktur insgesamt gefühlt im Schnitt größer wird, oder tatsächlich wird sie es ja auch, ist es doch eigentlich so, dass das Angebot hier viel bunter wird. Das heißt, in der Landwirtschaft passiert doch eigentlich auch viel, viel mehr als vorher.
Ja, vieles davon ist natürlich begründet und das war ja auch der Treibstoff für die Agritechniker durch die Öffnung von Ostdeutschland und Osteuropa. Dadurch ist die Agritechniker so unglaublich international geworden und wir haben eben über den 3 Meter Gruber hinaus dann das gesamte Segment Großflächenlandwirtschaft dazu gewonnen. Dann ist als nächster Schritt durch die Digitalisierung, zunächst mal durch die Lenksysteme etc., dieser gesamte Bereich Precision Farming als vollständig neuer Technologiebereich reingekommen. Jetzt stehen wir an der Schwelle zu KI. Ich habe gerade eine App gesehen, da kannst du den Fehlercode einer beliebigen Maschine reintippen und die sucht dir alle möglichen Lösungsmöglichkeiten zusammen. Also für uns Praktiker erschließen sich immer neue Technologiebereiche, die mir das tägliche Leben einfacher machen. Und ich glaube, das ist auch der Wachstumstreiber der Agritechniker. Wenn wir heute noch nur 3 Meter Gruber ausstellen würden, hast du recht, wäre die Messe wahrscheinlich nicht das, was sie ist. Aber wir haben hier heute die ganze Breite und die ganze Tiefe der Landtechnik. Wir haben die ganze Internationalität. Wir haben sehr, sehr viele Produktionssysteme, die wir vor 20 Jahren noch nicht hatten. Also das ist die weltgrößte Weltleitmesse für Agrartechnik. Und jeder, der irgendetwas da anbietet, ist hier.
Würdest du sagen, die Landwirtschaft ist auch Treiber dieser Innovation? Ich glaube, also ich habe jedenfalls das Gefühl, viele, auch jüngere Landwirte, aber auch bei den Alten, sind doch immer sehr neugierig auf Neuerungen. Und gerade im Bereich KI sind wir ja immer auch auf viele Datensätze, auf viel Know-how, auf viel Wissen angewiesen, um da auch eine Basis zu haben, aus der man schöpfen kann. Meinst du, dass die Landwirtschaft da auch einen wichtigen Beitrag zu beiträgt oder ist sie mehr so der Nutzer?
Also das musst du mal die Landmaschinenhersteller fragen, weil die dir sagen werden, Die ganze Welt der Industrie beneidet uns um diese Kunden, die mit diesen Anforderungen, aber auch mit dieser Neugier und mit der Bereitschaft, da auch ins Risiko zu gehen, an der Innovation teilnimmt. Kein Industriebetrieb würde auf die Idee kommen, sich eine Werkzeugmaschine aus einer Nullserie in die Halle zu stellen. Wenn du hier auf der AGTechnica eine Innovation hinstellst und sagst, suchen Betrieben für Nullserientest, dann kannst du dich nicht retten. Und da ist die Landwirtschaft ganz, ganz anders davor. Sie hat ein ganz anderes Fortschrittsverständnis. Und das ist für die Industrie ein großes Fund. Nicht umsonst ist die deutsche Landtechnikindustrie ja ein Leuchtturm in der gesamten deutschen Industrielandschaft.
Gibt es so einen Moment in deiner Geschichte als Präsident, der dir ganz besonders im Rahmen der AGTechnica in Gedächtnis geblieben ist? So ein Highlight, positiv wie vielleicht auch negativ?
Also wenn du negativ auch gelten lässt, ich bin morgens um 6:30 zu Wüstenberg gefahren, musste ein Ersatzteil holen, dann klingelt das Telefon, dann war das Anthony van der Leij und dann sagte er, wir sagen die AGTechnica ab. Das war 21. Das werde ich nie vergessen. Und dann der nächste Anruf mit Freier, wo du die Tränen auf den Hörertropfen hören konntest, das war echt bitter. Und das andere ist, ja, jedes Jahr wieder, wenn ich am Max-Reit-Abend da stehe, vorne, völlig unberechtigt, jeder andere könnte das besser als ich, aber du guckst in 1100 leuchtende Gesichter, alle sind geflasht von dem Abend, von der Ausstellung und das ist so die Spanne. Und das ist wahnsinnig wertvoll, will ich auch nicht missen.
Nun sind wir beide ja noch sehr jung. Wie ist so dein Plan für die Zukunft? Hast du noch Lust auf das Präsidentenamt oder?
Also, ich bin kein großer Freund davon, da irgendwie langfristige Pläne zu machen. Wenn ich mein ganzes Leben auf Plänen aufgebaut hätte, wären wir nie nach Mecklenburg gegangen und vielleicht wäre ich auch nie Landwirt geworden. Deshalb lassen wir das mal so ein bisschen auf uns zukommen. Ich bin bis 27 gewählt. Ich habe wahnsinnig Spaß an dem Job. Wir haben in der DLG viel verändert. Natürlich, wenn man viel verändert hat, möchte man auch von den Veränderungen profitieren eine Weile. Aber es kann genauso gut sein, dass ich sage, also wir haben jetzt so jemand Tolles, den wir da in das Amt bringen können, dass ich das nächste Mal sage, dann macht das immer jemand anders. Ne?
Ja, lieber Hubertus, vielen, vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast zwischen deinen reichlichen Terminen. So als Präsident ist man auf so einer Messe natürlich mega gefragt. Eine Frage haben wir am Abschluss natürlich immer. Gibt es so eine Art Plan B? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da müsste die Messe sich nochmal verändern? Gibt es noch eine neue Idee, die du gerne umgesetzt haben möchtest?
Diesen Plan würde ich natürlich sofort mit unserer Messeabteilung dann besprechen. Ich glaube, wir sind da auf einem total guten Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Spagat zwischen den ganz, ganz vielen Landwirten, die einfach aus Neugier herkommen, die hier rumlaufen wollen, die Maschinen angucken wollen, vielleicht auch mal mit dem Aussteller sprechen, und demjenigen, der, sagen wir mal, aus Kasachstan, so einen hatte ich gerade, ankommt und sagt, ich wollte mir übrigens jetzt 35 neue Knicklenker kaufen, ob wir diesen Spagat langfristig, so wie wir es heute machen, aushalten oder ob wir da vielleicht eine andere Form finden werden. Wie die genau aussieht, weiß ich nicht, aber ich denke, das wird eine Sache sein, mit der wir uns beschäftigen werden.
Wir werden es gespannt weiterverfolgen. Von meiner Seite aus schon mal vielen Dank und für Thomas natürlich wie immer das letzte Wort.
Ja, auch von mir vielen Dank, Hubertus, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns Rede und Antwort zu stehen. War ein mega spannendes Gespräch, tolle Einblicke. Danke dafür. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.